Wir bitten dich, Herr, dass du in deiner Auferstehungskraft in unserer Mitte seist. Wir danken dir, dass du Gästen heute und bis in Ewigkeit der gleiche bist. Und wie du vor 2000 Jahren zu den Menschen geredet hast, ihnen geholfen hast, befreit hast, bist du heute noch der gleiche und derselbe. Und darum bitten wir dich um deine Gegenwart, dass du einem jeden das schenken möchtest, was er braucht, zu deiner Ehre. Amen. Nun zu unserem Text, den wir aufgezeichnet finden im Johannesevangelium. Matthäus 16. Matthäus 16, vom 13. Vers. Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten eine. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Soweit. Lasst uns nun dieses Gotteswort näher betrachten. Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Caesarea Philippi liegt nördlich oder im Norden des Landes Kanaan, an der Küste. Er war dort in einer Ecke. Anscheinend waren da nicht viele Leute in dieser Stunde. Und dann versammelte er sich mit seinen Jüngern allein. Er hatte eine Konferenz mit seinen Jüngern allein. Und dann sprach er mit ihnen über ihren geistlichen Zustand, über ihr geistliches Leben. Liebe Freunde, das ist gut, dass wir dieses nicht übersehen. Wir sind so beschäftigt in dieser Welt und in dieser Zeit. Wir haben fast gar keine Zeit, sehr oft für die Familie oder für die Kinder und für unseren Mitmenschen. Immer im Stress, immer beschäftigt. Der Herr Jesus war auch sehr beschäftigt. Der hatte sehr oft keine Ruhe, Tag und Nacht. Oft musste er dann mit seinen Jüngern sich verstecken, verschwinden, von der Menschenmenge weg sein. Hier finden wir ihn nun im Norden des Landes Kanaan, an der Küste, allein mit seinen Jüngern. Gleich gebrauchte die Gelegenheit, ruft seine Jünger zusammen, versammelt sie und redet mit ihnen über ihr Seelenheil. Haben Sie Fete das schon getan und machen Sie das, dass Sie Ihre Kinder zusammenrufen und mit ihnen reden über Gott, mit ihnen beten, mit Ihrer Frau und mit Ihren Kindern? Wissen Sie, dass ein jeder Mann eines Tages Rechenschaft ablegen muss vor Gott? Sie kennen doch die Geschichte von dem Pfarrer in England, in der anglikanischen Kirche. Habe ich schon vor dem erzählt hier in Europa, auch auf dieser Reise habe ich es einmal erzählt. Als der Pfarrer eines Morgens erwachte, nach einem furchtbaren Traum, seine Frau spürte das und sah, merkte, dass da etwas nicht stimmte. Und sie sagt, lieber Mann, fühlst du nicht gut? Hast du Kopfschmerzen? Und er wollte es ihr verheimlichen. Nach langem Anhalten sagte er ihr, was es war, das ihn so bewegte. Er sagte, ich hatte einen furchtbaren Traum. Ja, was hast du denn geträumt? Ich habe geträumt, dass es der Tag des Gerichts war und dass Jesus vom Himmel herabkam auf seinem Thron und dann in einem Nu wurden wir alle entrückt, ihn entgegen. Aber nach einem Augenblick befand ich mich allein vor ihm. Er sagte, ich weiß nicht, was von den anderen geworden ist. Und dann nannte der Herr mich bei Namen und sagte, du sag mir mal, du warst ja schon in 3, 4 verschiedenen Gemeinden im Pfarramt. Wo sind die Gemeinden? Und er sagte, ich konnte kein Wort sagen. Natürlich, wenn Jesus redet, der hat das letzte Wort. Der hat das letzte Wort. Er ist der Anfang und das Ende. Und er sagt, dann fragte er nach all denen, die bei uns im Haus geholfen haben. Die Sekretärinnen, dann auch die der Familie. Es waren mehrere Kinder in der Familie. Sind einige Frauen gekommen, haben ihnen geholfen, mit der Frau geholfen, mit dem Putzen und mit der Wäsche und so weiter. Und er sagt, ich wusste nicht, was zu sagen, was zu antworten. Und dann stellte er die dritte Frage. Wo ist deine Frau und wo sind deine Kinder? Und er sagte, Liebling, ich wusste nicht, was zu antworten. Und dann sagte er mir, schau zu meiner Linken. Und als er sah eine lange Reihe schlange Menschen. Wir wissen das vielleicht hier im Westen nicht, was das ist, aber wenn Sie in Ostblockländern waren, dann wissen Sie, was Schlange stehen bedeutet. Und sah eine lange Schlange Menschen. Und als er sie sorgfältig anschaute, erkannte er sie alle. Das waren ja Männer, die auf den Kirchenbänken saßen. Das waren ja die Ältesten, die Vorsteher der Gemeinde, die Frauen. Das war der Jugendleiter. Das sind die Jugendlichen und die Kinder. Und dann erschrak er, als er sah, wohin sie gingen. Eine nach dem anderen stürzte in den tiefsten Abgrund hinein. Er sagte, der Schrei war herzzerbrechend. Das Klagelied, der Schrei dieser Menschen, als sie in diesen Abgrund hineinstürzten. Und eine nach dem anderen. Und dann sagt der Jesus, er sagt, liebe Frau, du und die Kinder waren auch in dieser Reihe. Und da sagte Jesus zu mir, schließe dich auch an zu diesen. Und als er das seiner Frau sah, sagte, fiel er hinterrücks aufs Bett und war tot. So ging dieser Mann in die Ewigkeit hinein. Das Ende kommt ganz gewiss. Das kommt. Sehr oft kommen Krankenschwestern zu mir und sagen, was sollen wir machen im Spital? Wir möchten den Menschen vom Seelenheil sagen. Und besonders, wenn der Arzt sagt, keine Hilfe. Und wir wissen es, der Mensch wird sterben, aber es wird ihm nicht gesagt. Sie sagen, was sollen wir machen? Wir möchten den Menschen sagen, du, bereite dich vor. Die Stunde hat geschlagen. Bald stehst du vor den Thron Gottes. Können nicht. Ich sage Ihnen nur immer, Sie brauchen ja den Kranken nicht zu sagen, dass er bald sterben wird. Sie können ihm sagen, die Möglichkeit besteht. Ich, der rede, kann am ersten zuerst sterben. Aber Sie kommen auch mal an der Reihe. Sind Sie bereit? Das ist die größte Frage, die uns gestellt werden kann. Bist du bereit für die Ewigkeit? Bist du bereit, vor Gottes Thron zu erscheinen? Der Tag des Gerichts, der kommt ganz gewiss. Der letzte Posaunenschall wird uns alle erreichen. In Amerika war ein berühmter Prediger, hat ein sehr volles Programm. Und dann hat er bekannt gemacht, dass in 6 Monaten Zeit in einer Stadt sein würde, um über den Tag des Gerichts zu sprechen. Als der Tag anbrach, waren viele Menschen versammelt. Es war nicht in einer Kirche, einfach draußen. Hunderte, nicht tausende Menschen versammelt. Und als er dort ankam, sah ein kleiner Negerjunge, ein Negro. Er konnte aber wie ein Meister die Posaune blasen. Da rief er diesen kleinen schwarzen Jungen zu sich und sagt, Junge, ich predige heute über das Gericht Gottes, das kommen wird. Du steige in den Baum, hoch im Baum, dass wenn die Menschen kommen und sich unter dem Baum und um diesen Baum herum versammeln, werde ich zu ihnen predigen. Und wenn ich sage, die letzte Posaune wird erschallen und wiederhole und sag, die letzte Posaune, der große Posaunenschall wird herab vom Himmel kommen, dann lege du los mit deiner Posaune. Gut, sagte der Junge, das mache ich. Er stieg in den Baum und der Prediger predigte. Und predigte eine feurige Predigt. Gott sei Dank für jeden, der feurig predigen kann. Und nicht, dass Menschen einschlafen in der Kirche. Dazu haben sie ihre Schlafräume zu Hause. Und mitten der Predigt sagte, and the last trumpet will sound. Die letzte Posaune wird erschallen. Und da legte dieser kleine Negerjunge da oben los. Die ganze Schar ist auf ihre Knie gefallen, auf ihr Angesicht. Die meinten, nun ist es geschehen. Großer Angst und Not lagen die Menschen auf den Boden. Leise nach einiger Zeit erhoben sie ihr Gesicht und schauten herum, was wohl geschehen war. Und da sahen sie den kleinen Negerjunge herabsteigen vom Baum. Und dann fuhr dieser Mann fort. Und sagte, lieben Freunde, wenn die Posaune eines Negers euch auf den Boden wirft, wie wird es sein, wenn es die Posaune Gottes ist? Denken Sie mal daran. Verdauen Sie das mal, dass Sie das kapieren. Das ist eine Wirklichkeit, die wird einmal plötzlich erschallen vom Himmel. jeder Homosexuelle, jede Hure, klein und groß, jeder Trunkenbold, Drogensüchtige, AIDS-Kranke, der wird die hören. Dann hat die Stunde geschlagen. In der Bibel heißt es, junge Mann, sei frei, tu, was du willst, genieße das Leben. Bedenke aber eines, dass wegen dieser Sachen du vor den Richterstuhl Gottes treten musst und Rechenschaft ablegen. Und das ist gut, lieben Freunde, besonders die Väter, dass wenn sie mal daheim sind und eine Stunde frei haben, rufen sie die Frau, beten sie mal mit der und reden sie mit der, ob sie bereit ist, Gott zu begegnen. Und ihre Kinder auch, wie oft knien sie mit ihren Kindern und lehren die Kinder, wie zu beten. Sonst geht es ihnen ja wie das amerikanische Mädchen. Ein kleines Kind war auch Apfel der Eltern. Ganz besonders talentvoll. Bildschön. Von kleins auf. Auch schon bei der Schule war sie gleich beliebt. Den ersten Tag, wenn sie zu einer Schule ging, dann war alles um dieses Mädchen herum. Und als sie zur Uni ging, wurde sie gleich dort gewählt als Campus Queen, die Unikönigin. Sie rief ihre Eltern an und sagt, ratet mal, was geschehen ist. Ich werde gekrönt als das hübschste Mädchen bei der Uni. Die Mutter war so froh darüber, sagt, Kind, wir schenken dir das beste Kleid dafür. Sorge dich da nicht drum. Und wir kommen auch zu deiner Krönung. Sind hingegangen, als sie wieder zurückkamen daheim. Telefon vom Spital. Kommen sie sofort zu der Intensivstation. Als sie dort ankamen, da lag ihre Tochter in der Intensivstation. Sie war in einem Unglück betroffen. Das ganze Gesicht blau, schon geschwollen. Und die Maschinen nebenan. Ihr Herz zerbrach. Die Schönheit in einem Nu weg. Was ist fleischliche Schönheit? Sie beugte sich über das Kind. Aber Gott sei Dank, das Kind war die Tochter bei vollem Bewusstsein. Sie war ja nicht mehr ein Kind, wie in Afrika sagen Kinder. Sie war ja nicht ein Kind, sie war schon eine Studentin an der Universität. Und da sagte sie, Tochter, Mama ist hier, wie geht es dir? Sag Mutti, Mama, sagte sie. Sagen ja nicht Mutti in Amerika. Mama, du hast mich gute Manieren gelehrt. Du hast mich gelehrt, als ich zur Universität kam, wie man eine Zigarette anzündet. Du hast mich gelehrt, wie man ein Cocktailglas, ein Weinglas erhebt. Wie man den Wein trinkt und Alkohol. Aber Mutti, du hast mich nicht gelehrt, wie zu sterben. Sag mir schnell, hier ist der Tod. Sie spürte, dass der Tod ganz nahe war. Die Mutter, es war ihr, als ob ein Frosch im Hals war, die konnte nichts sagen. Die Tränen füllten ihre Augen. Und dann sagte die Tochter, Mutter, sei schnell, ich sterbe und ich weiß nicht, was zu tun. Und vor dem die Mutter den Mund öffnen könnte und ein Wort sagen, da starb das Kind. Wenn ein Unglück geschehen sollte jetzt und sie bekämen die Nachricht, ihr Kind ist tot, wären sie zufrieden? Wüssten sie, dass das Kind in die Ewigkeit eingegangen ist? Wo stehen ihre Kinder? Haben die schon Frieden gemacht mit Gott? Sind die wiedergeboren? Lieben sie den Herrn Jesus? Haben sie sich getrennt von der Welt? Und leben ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes? Wenn nicht, gebrauchen sie die Zeit, die sie haben. Sie wissen nicht, wie lange noch. Und Jesus, als er die Chance hatte und allein war mit den seinen Jüngern, da rief er die zusammen. Die Zeit des Todes kommt. Es kann noch lange dauern und es kann vor der Tür sein. General von Hindenburg, hier in Deutschland, bei seiner Todesstunde, fragte er den Arzt: Doktor, ist der Tod hier im Raum? Da sagt der Arzt: Nein, aber er ist draußen vor der Tür und will hereinkommen. Dann sagte der General, der bekannt war, dass er kein unnützes Wort redete und keine Witze machte, kein loses Geschwätz führte. Da sagte er dem Arzt: Gib mir eine Gelegenheit. Dann streckte er seine Hand aus, unter sein Kissen holte er ein neues Testament heraus. Und dann las er das. Das Jahr der Bibel. Nicht nur General von Hindenburg sollte ein Testament unter dem Kissen haben. Sie sollten eine Bibel dort haben. Er holte die heraus und sagte: Gib mir einen Moment allein. Als der Arzt wiederkam, nahm er sein Testament, steckte es unter das Kissen und sagte zu dem Arzt: Nun, gehen Sie, öffnen die Tür und lassen Sie den Tod hinein. Ich bin bereit. Sind Sie bereit? Sind Ihre Lieben, Ihre Kinder bereit? Ist Ihr Mann, ist Ihre Frau, sind die Verwandtschaft, die Schwiegerleute, Ihre eigenen Verwandten bereit für die Ewigkeit? Wir sind beschäftigt mit so vielerlei, die Sachen dieser Welt, die vergehen. Wie Gras ist unser Leben, wie eine Blume. Heute ist sie da, morgen welk, vergangen. Aber unser Seelenheil ist von größter Wichtigkeit. Und dann fragte Herr Jesus seinen Jüngern: Was sagen die Menschen? Der war sehr klug. Zuerst sprach er von den anderen. Sagt mir mal, was sagen die Menschen von des Menschen Sohn? Wer ist er? Zuerst nennt der Herr Jesus sich des Menschensohn. Da öffnet sich eine ganze Welt. Jesus hat sich selbst der Menschensohn genannt. Er war der lebendige Gott. Er war der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber er stieg hinab, entäußerte sich, demütigte sich und sagt: Was sagen die Menschen vom Menschensohn? Gott sei Dank, dass Jesus Mensch wurde und zum Menschen wurde, Menschensohn wurde. Dadurch können wir Kontakt haben mit Gott. Als ich in Russland war, musste ich im Fernsehen reden. Und dann fragten sie mich: Sagen Sie uns, Russen, sagen Sie uns in der Sowjetunion, wie können wir Kontakt machen mit Gott? Wir suchen jetzt nach Gott. Wie können wir den finden? Der einzige Weg, den zu finden, ist durch den Menschensohn. Und Gott sei Dank, dass Jesus Mensch geworden ist. Durch dass er Mensch geworden ist, ist er das geworden, was wir sind. Er fühlte, wie wir fühlen. Er wurde versucht, wie wir versucht wurden. Darum hat er Mitleid mit uns. Darum ist er heute unser großer Stellvertreter und Hohepriester. Welch ein großes Geheimnis! Der Sohn Gottes wurde des Menschensohn. Und ich kann nur flüchtig darüber reden. Im Römer 8, Vers 3 heißt es, dass durch das er Mensch geworden ist, konnte er das tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Er verdammte durch sein Eigenfleisch die Sünde in uns. Menschen haben ihre Probleme. Und es gibt viele Probleme in der Welt. Ich habe schon einige einflussreiche Europäer gefunden. Und ich sagte ihnen, wir haben große Not in Südafrika, können Sie uns behilflich sein? Sagen Sie doch nur ein Wort für uns. Dann sagen die Deutschen, ja, die Zeit für uns ist wohl vorbei. Wir haben jetzt genug eigene Probleme, dass wir uns jetzt länger nicht mehr einmischen können mit den südafrikanischen Problemen. Das müssen wohl die Amerikaner tun. Wir haben unsere Probleme auf allen Gebieten. Die Asylanten werden schon hier ihre Häuser verbrannt. Ökonomisch Probleme auf der Ökonomie. Überall in der Welt ist es so. Was die Welt braucht, ist den Menschensohn. Man redet von Frieden, Frieden, aber noch nie war der Frieden so weit weg. Man redet von diesem und von jenem. Es gelingt uns nicht. Wir brauchen Jesus, den Menschensohn. Und dann sagte Jesus zu ihnen, was sagen die Menschen von des Menschensohn? Sie sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Das sagten einige. Johannes der Täufer, der geköpft worden ist, weil er die Wahrheit sprach. Haben sie ihn geköpft. Und sein Kopf wurde auf eine Schüssel gebracht. Wegen einer Tänzerin. Eine Teenager, die tanzte. Und dann bekam der Herodes keinen Frieden wieder. Keinen Frieden. Und Herodes war einer von denen, die sagten, das ist Johannes der Täufer. Der ist von den Toten auferweckt. Weil Johannes hatte ihn ja getadelt und hat gesagt, Herodes, das ist nicht recht, dass du ein Verhältnis hast mit der Frau deines Bruders. Blutschande hat es schon oft lange gegeben in dieser Welt. Und sexuelle Sünden. Herodes nahm die Frau seines Bruders. Und der Bruder konnte nichts machen, weil sein Bruder der größere Held war. Aber seitdem er den Johannes geköpft hatte, hatte er keinen Frieden. Einige, die bei uns waren, jetzt mit der Pfarrkonferenz, haben einen kleinen Jungen gesehen, einen kleinen schwarzer Junge. War ein kleiner ANC-Mann. Wenn man ihn sieht, denkt man, er ist 6, 7 Jahre alt. Als er zu uns kam, ist er zum Kindergarten. Er sagt aber, dass er 11 Jahre alt ist. Als der kam, erzählte er uns von dem, was er gemacht hat, wie er Menschen erschossen hat. Er sagt, wir sind aber trainiert worden. Wenn wir Menschen verbrennen, müssen wir nur das Feuer anzünden und dann laufen. Weil wir ein Gewissen haben, plagt uns das. Und wir finden keine Ruhe wieder, wenn wir den Menschen in Flammen sehen und den Schrei hören. Und das weiß ich von vielen, die zum Glauben gekommen sind. Die können nicht schlafen, wenn sie die Augen schließen, dann sehen sie den Menschen im Feuer flammen und hören den Schrei. Die werden fast verrückt. Die fassen zur Zigarette. Die trinken Alkohol. Die gebrauchen Drogen. Um das Gewissen, das schuldige Gewissen, zur Ruhe zu bringen. Aber alles gelingt ihnen nicht. Die Ruhe finden Sie nur, wenn Sie zu dem Menschensohn kommen. Bei dem gibt's Vergebung und Reinigung. Dann können Sie schlafen. Dann haben Sie Ruhe. Und Herodes, der sagte, das ist Johannes der Täufer. Der tat es, der sagte das, weil sein Gewissen ihm keine Ruhe gab. So gibt's manche Menschen. Ich kenne Menschen, die alt sind, 70, 80, 90 Jahre alt in Afrika. Frauen, Großmütter und Urgroßmütter, die unter einer Last stehen. Als ich Kind war, ein Teenager, habe ich ein Kind abgetrieben. Die werden verrückt. Fast wahnsinnig. Sie haben ein Menschenleben umgebracht, ihr eigen Kind getötet. Und das gibt ihnen keine Ruhe wieder. Aber wenn sie zu Jesus kommen, bekommen sie Frieden, Freude, Gewissheit, dass das teure Blut Jesu Christi sie reingewaschen hat. Andere sagten, du bist Jeremia. Jeremia war der Prophet der Tränen, der auch eine Botschaft hatte für die Nationen. Andere sagten, du bist Elia. Das lasen sie in der Bibel. Im Alten Testament, am Schluss des Alten Testamentes, da heißt es ja, ich werde zu euch den Propheten Elia senden. Sie sagten, das ist der Mann, der uns die Wahrheit sagt. Da sagte er, gut, aber was sagt ihr, dass ich sei? Nun wurde es persönlich. Liebe Freunde, wir können über andere Menschen reden. Wir können Zeit haben für das, was sie sagen. Aber der Zeitpunkt wird anbrechen, wenn es heißt, was sagt ihr nun, was sagst du? Es wird immer enge, 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 bis schlussendlich die Hand Gottes uns am Kragen fest. Was sagst du? Wie ein Sterbender. Allein muss er gehen durch das Todestal. Und Jesus sagt, nun was sagt ihr von des Menschensohn? Es wird vieles gesagt in dieser Welt. Ich sagte von der Pfarrkonferenz die Erklärung. Bei uns in Südafrika weht der New Age Geist. Haben Sie schon davon gehört? New Age. In Worten des amerikanischen Präsidenten die neue Weltordnung. Das bedeutet eine Weltreligion und eine Weltregierung. Und in diese neue Weltreligion werden alle Religionen zusammengeworfen, wie die verschiedenen Sachen in einen Topf, und dann wird die Suppe gekocht. Und diese Suppe wird dann aufgetischt für einen jeden. Da soll schon vor Ende des Jahres in den Schulen gelehrt werden, dass es eine höhere Macht gibt, nicht Gott, eine höhere Macht. Kein Kind darf gelehrt werden, dass die anderen Götzen verkehrt sind. Buddha, Krishna, Allah sind alle gleich wie das Christentum. Derselbe Gott, nur ein anderes Wort für die höhere Macht. Und das sind alles Wege, alles Wege, die zu Gott führen. Aber wissen Sie, Freunde, dass das nicht nur in Südafrika ist, sondern auch hier schon in Deutschland. Sie werden staunen, wenn Sie mit Menschen reden, wie viele Menschen das schon glauben. Besonders unter den Gelehrten. Reden Sie mal mit Menschen. Wir waren nicht weit von Stuttgart, da gibt es schon ein New Age Zentrum. Und da wird das Okkultische, da werden die Zaubere, genauso erkannt und anerkannt wie die Ärzte. Und das darf nicht getadelt werden. Und wir sollen in Südafrika kein Kind unter 18 Jahren etwas vom Herrn sagen, trotzdem Jesus gesagt hat, lasse die Kinder zu mir kommen, ohne Erlaubnis der Eltern. Also Evangelisationsarbeit, Missionsarbeit ist dahin. Das wollen sie zum Gesetz machen. Da wird für gestritten. Aber wir sagten, das erste Gebot, ich, der Herr, bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kein Gleichnis, noch irgendein Bild machen. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das kann in der Zukunft vielleicht noch unser Leben kosten, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Lasst uns dann jetzt, liebe, frei die Wahrheit verkündigen, wo es noch Tag ist, vor dem die Nacht gekommen ist. Diese Mächte sind in aller Welt wirksam. Und wenn ein Mann auf der Kanzel steht und sagt, Jesus ist der Weg, nicht Allah, nicht der Islam, nicht Hinduismus, das ist Götzendienst, kann einer aus der Gemeinde hingehen und den Verkündiger des Evangeliums verklagen. Und dann muss er vor Gericht erscheinen und wird bestraft. Das sind Sachen, die in dieser jetzigen Zeit wirksam sind. Und wo sind wir Christen? In der Zeit werden wir sagen, ach, hätten wir doch schon vor dem gewirkt. Ich bin dem Herrn überaus dankbar, dass es jetzt 26 Jahre sind, seitdem die Erweckung begonnen hat und dass sie heute noch im Gange ist und dass dadurch Gott uns vorbereitet hat für diese Zeit. Am nächsten Samstag versammeln sich Christen über ganz Südafrika. In vielen Städten machen die Christen sich auf. Einige in Pretoria mit der Heilsarmee, mit ihren Posaunen und gehen durch die Straßen und lassen ganz Südafrika wissen und die ganze Welt, Jesus ist der Weg und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Gott sei Dank, dass die Christen in Südafrika aufgewacht sind und sagen, nein, schweigen nicht mehr. Wir erheben unsere Stimme. Und ich wünschte, ich hätte Zeit, Ihnen zu erzählen, was Gott alles in diesen Tagen schon geschafft hat. Wie Pornografie hinweggetan wird. Es war, als ob der Satan wie eine Flut über Südafrika kam. Als die Apartheid verschwand, da sagte so, nun Freiheit. Freiheit für alles Ungöttliche. Plötzlich waren die Straßen voll Pornografie. Auf den Flughäfen die schlimmsten nackten Bilder von einer Frau wie von einem Tier. Und Gott sei Dank, dass die Christen nicht geschwiegen haben. Und jetzt weggetan. Sie hat nicht mehr geduldet. Die Christen sind aufgestanden, haben gesagt, wir streiten für die Wahrheit. Sagen, wir kämpfen nun den guten Kampf des Glaubens. Und die Gottlosen sagen, ach, wie schade. Nun geht es wieder zurück zu der alten Zeit. Zu der Königin Victoria-Zeit. Dann müssen unsere jungen Mädchen sich wieder so anziehen wie in der Zeit. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn es dunkel ist, muss man sich fragen, was ist vom Licht geworden? Wo ist das Licht? Ihr seid das Salz. Sind Sie das Salz Deutschlands? Sind Sie das Licht? Wenn es heute heißt, dass nur noch jeder vierte Deutsche sich Christ nennt, wissen Sie, dass Millionen aus den Kirchen getreten sind in letzter Zeit? Was wird von Ihnen? Von vielen, die gehen nicht zu anderen Gemeinschaften, die sagen, nein, liebe, neutral, In anderen Worten, heidnisch. Was wird von der Jugend? Was wird von den Kindern? Lasst uns wirken, solange es Tag ist. Aber warum haben wir keine Botschaft? Was bedeutet euch der Menschensohn? Nun, wenn der Herr Jesus durch sein Wort Sie heute Abend fragt, was ist das Menschensohn für Sie? Was werden Sie sagen? Was bedeutet Jesus für Sie? Nur ein Gott in der Geschichte? Der Vergangenheit? Was bedeutet Jesus für Sie heute Abend? Was sagen Sie? Was sagen Sie von Jesus? Oder können Sie nur reden vom Hören sagen? Ja, es wird gesagt, er ist der Sohn Gottes. Es wird gesagt, er ist für uns gestorben. Hatten Sie schon eine Begegnung mit ihm? Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn erlebt als des Menschensohn? Jesus sagt, Petrus, dass du dieses sagst, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin, das hat niemand dich gelehrt, kein Mensch. Das hat mein himmlischer Vater dich offenbart. Hatten Sie schon eine Offenbarung durch Jesus Christus? Sehen Sie, da ist ein Unterschied. Wenn uns etwas offenbart ist, dann kapieren wir es, dann verstehen wir es, dann sehen wir es mit den geistlichen Augen. Dann lesen wir die Bibel nicht wie eine Zeitung, sondern Gott redet dadurch zu uns. Und dann geschieht was in uns. Dann braucht kein Mensch uns schieben. Dann braucht kein Mensch uns ziehen. Dann haben wir die Kraft und das Leben in uns. Ich erzählte, ich denke, es war gestern Abend, wenn ich mich nicht irre, als ich Südafrika verließ von Durban, als ich in das Flugzeug ging, kam ein reformierter Pfarrer zu mir. Er sah mich, er saß hinten und kam gleich zu mir, begrüßte mich. Und als wir gesprochen hatten, da sagte, du hast die Geschichte erzählt, gehört von einem Mann, einen Prediger. Der wurde getadelt, weil er den Zug anbetete, eine Eisenbahn. Wenn die Eisenbahn davon ging, dann fiel er auf seine Knie und betete. Und die Menschen meinten, er betet die Eisenbahn an. Bis sie mit ihm sprachen und sagen, du, warum betest du denn die Eisenbahn immer an? Er sagte, nein, das habe ich nicht getan. Er sagt, jeden Morgen muss ich kommen, um meine Tochter zur Eisenbahn zu bringen, dass sie zur Schule geht. Und wenn ich denn stehe und die große Eisenbahn sehe, die Tochter in die Eisenbahn hineingehen, und dann fährt der Zug weg. Er sagt, dann kann ich nicht anders, als auf meine Knie zu fallen und Gott danken, dass ich die Eisenbahn nicht schieben brauche. Dass die von allein laufen kann. Die armen Prediger und Verkündiger des Evangeliums. Die Menschen vor sich haben, die man stets und ständig schieben muss. Die Eisenbahn ist tot, die nicht laufen kann. Und die Christen in den Kirchenbänken, die man schieben muss und anhalten muss, dauernd, die sind auch tot. Aber wem es offenbart ist, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Jesus, Petrus, das hat mein Vater in deinem Herzen offenbart. Das hat kein Mensch dir gesagt. Es geben Sachen, die kein Mensch uns sagen kann, die muss Gott uns offenbaren. Nun, was hat es dem Vater schon gelungen, dass er Jesus offenbaren konnte in ihrem Leben? Kennen Sie Jesus? Als wem? Als wen? Der zur Rechten des Vaters sitzt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Erleben Sie das? Wissen Sie das? Auch wenn es ein Tohuwabohu ist in dieser Welt, ein Durcheinander in den Nationen, kennen sie als den, der der Herr aller Herren ist, der König aller Könige, der die ganze Welt in seiner Hand hat. Er das Haupt ist aller Regierungen. Kennen sie ihn als den? Konnte Gott ihnen das schon offenbaren? Kennen sie ihn als der Siegesheld? Was sagen sie heute Abend von dem Menschensohn? Was bedeutet er ihnen? Gott sei Dank, dass dein Petrus war und er sagt, mir bist du nicht nur der Menschensohn, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Sehen Sie, Gott war nicht ein toter Gott, er war ein lebendiger Gott. Und darum können wir nicht schweigen. Wenn Menschen von uns fordern, dass sie Jesus Christus mit den Götzen gleichstellen, dann sterben wir, Liebe. Dann wird unser Blut reden. Dann können wir nicht schweigen. Dann können wir auch nicht stillschweigen, wenn die Sünde in unserem Leben regiert oder im Leben anderer Menschen. Die sollen wir widerstehen bis aufs Blut. Die Welt, die Erde gehört ihm. Sein Wille soll geschehen in dieser Welt, so wie im Himmel. Darum geht es. Dafür müssen wir kämpfen und können nicht uns zur Ruhe begeben, bis das geschehen ist. Koste es, was es wolle, Leben oder Tod, Sterben ist Gewinn. Aber wenn der Herr Jesus ihnen nichts bedeutet, dann können sie ruhig so weitermachen, wie sie bis jetzt gelebt haben. Aber wenn sie ein Herz haben, ich sehe oft Autos hier in Deutschland, ein Herz für Kinder. Ist gut, wenn die Deutschen ein Herz für Kinder haben. In diesen Tagen las ich in einer Zeitung, dass im Jahre 2020 die deutsche Nation mit 12 Millionen abgenommen haben soll. Die geht rückwärts. Die haben vergessen und wissen nicht, dass Kinder ein Segen sind. Natürlich ein Kind mit dem Teufel im Herzen ist schon zu viel. Aber Kinder mit Jesus im Herzen sind ein Segen. Leider. Die Kinder haben möchten, können sie nicht haben. Und die sie haben könnten, töten sie. Nun, Jesus versammelte seine Jünger, war allein mit ihnen. Und dann sah er diese Ewigkeitssachen klar ins Auge. Dann konfrontierte er seine Jünger. Sagt mir mal, was sagen die Menschen? Gut, das Kapitel abgeschlossen. Nun, was sagt ihr? Darauf kommt es an. Es muss persönlich werden. Ein jeder für sich. Nicht, lieber Mann, ach, liebe Frau, was sagst du denn dazu? Nein. Lass die Frau zur Seite. Wie sieht's bei dir aus? Du bist das Haupt des Hauses. Die Frau ist der Leib. Eine Frau sagte mir diese Tage hier in Deutschland, vergesse aber nicht, dass die Frau der Hals ist. Die kann ihm mit ihm machen, was sie will. Solche Frauen gibt es auch. Es ist auch ein anderer Ausdruck. Es wird auch gesagt, dass die Frau das Rückgrat ist. Wenn es einen guten Mann gibt, dann sagen sie, da steckt eine gute Frau dahinter. Die ist das Rückgrat. Gibt auch die Theorie. Es gibt auch die Theorie, dass die Frau nur der Schnabel ist. Sie wissen ja, was sie sind für ihren Mann. Was sagen Sie aber von Jesus? Wer ist er? Was bedeutet Ihnen Jesus? Ich wäre dankbar, wenn Sie diesen Abend diese Kirche verlassen können. Ich habe mich so gefreut, als ich hörte, ich dachte, träume ich? Die Dreieinigkeit-Kirche? Gott sei Dank für die Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der heilig, heilig, heilig ist. Was sagen Sie von dem? Was bedeutet er Ihnen? Gehen Sie sonntäglich in die Kirche und haben kein Zeugnis? Beten Sie, singen Sie im Chor und haben kein Zeugnis? Lieben Freunde, lasst es ernst werden, lasst es uns ernst nehmen mit dem Christentum. Die anderen Religionen reden vom Ende des Evangeliums Jesu Christi. Der Islam missioniert Deutschland. Wissen Sie das? Einige größten Kirchen sollen von Islam übernommen werden. Einige sind schon von Islam gekauft. England, Deutschland, in der Schweiz. Ich rede, wovon ich weiß. Die Hindus, die sagen, wir missionieren den Westen. Vor 10 Jahren habe ich gelacht. Ich sagte, was, das wird euch nicht gelingen. Ihr wollt den Westen missionieren? Nie. Der Weste ist doch nicht so doof, um zu glauben, dass der Urin eine Kuh heilig ist. Ihr werdet den Westen nicht bekehren können. Und sie sagen, nach neulich, als sie ihre Konferenz hatten, sagten sie, es uns gelungen, wir haben Millionen in Europa und Amerika gewonnen. Wissen Sie, wodurch? Sie kommen nicht mit dem Urin eine Kuh. Sie kommen mit Yoga, Übungen, Entspannungen. Bringen durch in die Kirchen. Und jeder, der Yoga praktiziert, wird von den Gurus als ein Jünger des Hinduismus gezählt. Was tun wir Christen? Ich schließe jetzt. Wie viele Menschen haben Sie schon zu Jesus geführt? Wie viele Menschen haben Sie zu Jesus gebracht? Sagen Sie nicht, das ist nicht meine Gabe. Wenn Sie Licht sind, kann es nicht anders sein. Licht zieht die Insekten an. Licht vertreibt die Finsternis. Lasst euer Licht scheinen vor den Menschen und sie werden auf ihr Angesicht fallen und bekennen, dass Gott unter euch ist. Seelengewinne sollen wir sein, das Evangelium treiben in alle Welt. Wenn wir es nicht mit dem Mund können, dann mit unserem Zeugnis und unseres Lebens. Überall, wo wir sind, sollen die Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib fließen. Deutschland ist zum Missionsfeld gemacht. Machen Sie Gebrauch. Sie brauchen nicht nach China, nach Afrika. Beginnen Sie hier. Und möge Gott schenken, dass das funktioniert. Dass das Feuer brennt. Und dann von hier auch in alle Welt. Dass die Stimme hören kann. Jesus ist nicht dem Allah gleich. Nicht dem Krishna gleich. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. In ihm ist das Leben. In ihm ist das Licht. In ihm ist die Wahrheit. Lasst uns beten. Wir brauchen dich, unser himmlischer Vater, dass du diese Wahrheiten uns offenbarst in unserem Herzen. Dass es nicht nur Menschenworte sind, sondern dass es Wirklichkeit ist in unserem Leben und Überzeugung und eine Kraft Gottes. Und schenke doch, dass wir alle wahre Christen sind, lebendige Christen, ohne Heuchelei, ohne Betrug. Und wer noch nicht ein wirklicher Christ ist, möge der heutige Abend dazu dienen und ihn dazu verhelfen. Um deines Namens willen. Amen.